Tobus.
Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde der Sonne.
Ja, perfekt.
Wir wollten das simultan machen. Jona, du kannst gerne anfangen.
Ach so, ja, ich wollte einfach damit anfangen, dass Thomas und Joel niemals zu ihrem Gourmet-Tempel rechtzeitig kommen.
Glaube ich auch nicht.
Das stimmt, aber ey, die erzählen gerade, dass sie um 13 Uhr einen Tisch in Porta reserviert haben, Digga.
Ja,
kurz nach 11.
Die Aufnahme wird gleich abgebrochen.
Okay. Kannst du mal extra lang machen.
So. Ach, Bünde. Ja, auch.
Oh, wild.
Dann ist interessant, ja, dann könnt ihr ja gleich erstmal geblitzt werden auf dem Weg. Ja,
ist Bünde nicht auch voll weit?
Ja, 25 Minuten oder so.
Ja, okay.
Ich dachte Porter. Deswegen dachte ich, die halbe Stunde war auch sportlich, was sie mir hier gesagt haben.
Schnelles Auto.
Ja. Aber ihr seid dran. Dann.
Ja, okay. wolltest du noch was sagen, David?
Du kannst gerne.
Okay, Philipp. Es ist schön, dich mal im Podcast zu haben.
Mhm.
Erzähl mal, warum bist du hier?
Im Podcast?
Ja.
Boah,
ja.
Gute Frage. Ich habe halt gepredigt und ihr macht das hier ja so, dass ihr die Prediger einlädt.
Ja, genau.
Und dann macht ihr hier so eine Nachbesprechung oder so.
Mhm.
Und ich weiß auch noch gar nicht, was auf mich zukommt. Ich bin ein bisschen aufgeregt und hoffentlich blamiere ich mich nicht.
Mhm.
Ja, ich bin sehr gespannt.
So kannst du wirklich, kannst echt beruhigt sein, so du bist hier in einem Safe Space, du wirst dich schon nicht blamieren.
Was heißt das? Safe Space?
Sicherer Safe Ort. Space, das ist Englisch für sicherer Ort. Okay. Für unsere Zuhörer, die.
Ey, da hat Justin mal eine Predigt drüber gemacht und ich glaube, er hat das auch gesagt, Safe Space. Und das haben voll viele Leute nicht verstanden.
Oh.
Im Gottesdienst halt.
Ach so.
Ach so, ja. Im Gottesdienst. Oh.
Ja.
Naja.
Nee, in der Jugend schon.
So, Philipp.
Hi.
Du hast gestern eine Predigt gehalten bei uns in der Jugend. Und die hat sich mit dem Vater Unser beschäftigt. Hättest du Lust, einmal in so 60 Sekunden bis 370 Sekunden die Predigt wiederzugeben?
Ja, also, wir sollen nicht plappern, das ist Jesus ganz wichtig, das stellt er ganz am Anfang vorne weg, und wir sollen nicht heucheln und ehrlich beten. Dann muss man sagen, dass Gott unser Vater ist und wir sind Geschwister. Er ist unser Vater, das bedeutet, er liebt uns, egal was wir tun, egal ob wir gute oder schlechte Sachen tun. Er liebt uns einfach, weil er unser Vater ist. Unser Vater, er ist im Himmel. Das bedeutet, er regiert die ganze Welt, er sitzt auf dem Thron, er ist erhaben, er wird uns alle richten, er ist heilig, geheiligt werde sein Name. Und dann habe ich auf Jesaja 6 verwiesen, wo die Seraphim im Himmel sind und die ganze Zeit heilig, heilig, heilig rufen. Heilig werde dein Name und dein Wille geschehe, so wie im Himmel so auf Erden kam dann.
Ja, erstmal dein Reich komme.
Dein Reich komme, oh true, das war voll der wichtige Punkt in meiner Predigt. Wo ich gesagt habe, dass Gott wiederkommen wird und dass wir Buße tun sollen. Und wenn wir das noch nicht getan haben, dann ist es allerhöchste Zeit dafür. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dass wir unserem Willen, Gottes Willen unterordnen müssen. Das bedeutet nicht, dass Gott das genaue Gegenteil von unserem Willen tut. Kann es aber, und wir sollten bereit dazu sein. Mhm. Da habe ich einen Punkt vergessen zu sagen. Darf ich das einmal kurz sagen?
Gerne.
Jesus hat das auch gebetet im Garten Gethsemane. Also als Jesus im Garten Gethsemane saß, hat Jesus auch seinen Willen, den Willen des Vaters unterordnet.
Mhm.
Und er wollte menschlich nicht leiden und sterben und so, aber er hat seinen Willen unterordnet und das deswegen gemacht. Also es kann schon das Gegenteil vom eigenen Willen eintreten, muss man dazu sagen. Dann geht's weiter mit und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ein Punkt, mit dem ich mich sehr schwer getan habe und wo ich fünfmal eine Seite löschen musste, weil ich das nicht hingekriegt habe. Aber im Endeffekt ist die Aussage, dass wir Vergebung unserer Mitmenschen unterschätzen und Jesus ist viel wichtiger, als wir das heute betonen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen, doch. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Auch interessant, warum man sagen kann, dass Gott sich in Versuchung führen soll und welche Rolle Gott dann spielt bei dem in Versuchung führen und ist er der Versucher oder wie heißt es dann, wenn er uns da reinführt, war auch sehr spannend, sich damit zu beschäftigen. Grundaussage ist, Gott kann dich in Versuchung beschützen und macht er auch und du kriegst nie mehr Versuchung, als du ertragen kannst und Gott will, dass du kein Leid mehr im Leben hast.
Dankeschön. Gerne. Du hast gesagt, dass das Gebet dich in vielerlei Hinsichten herausgefordert hat. Würdest du uns kurz mitnehmen, welche Stellen die waren, die so am meisten zugetroffen haben?
Ja, am Anfang habe ich ganz viel damit gerungen, das ging aber noch, warum Gott mein Vater sein soll. Weil es ganz, ganz viele Väter auf dieser Welt gibt, die dem Bild von Gott 0,0 widersprechen. Entsprechen.
Ja.
Und widersprechen. Und dann dachte ich, Gott, warum vergleichst du dich damit? Und da war die erste Stelle, wo ich so ein bisschen länger drüber nachdenken musste, bis ich dann dazu kam, dass es wahrscheinlich um Liebe geht einfach. Und die zweite Stelle war, und führe uns nicht in Versuchung, Nee, doch. Nee, es war vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kleiner Fun Fact, ich vertausche die letzten beiden Zeilen immer. Auch als wir das am Ende gebetet haben, wusste ich nicht, was dran war, bis ich gehört habe, was Dieter von hinten sagt, und dann konnte ich mitbeten. Ah, okay. Ich sag immer zuerst und führe uns nicht in Versuchung. Oh. Aber
richtig, oder?
Nee, es kommt erst, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern wir sonst von den Bösen. Ja, wenn, also an diese Sache ist ja auch eine Verheißung geknüpft, die habe ich jetzt komplett weggelassen, weil ich konnte das nicht predigen. Aber direkt im Anschluss an das Vaterunser, also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von den Bösen. Und dann direkt dann steht, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euch auch euer himmlischer Vater vergeben. Wenn ihr ihn aber nicht vergebt, wird euch auch der himmlische Vater eure Vergehungen nicht vergeben.
Mhm.
Das habe ich nicht gecheckt.
Ja, bis heute auch nicht.
Nee,
bis heute nicht. Das finde ich auch irgendwie richtig schwer zu verstehen. Auch das Gleichnis, was du gestern so eben zitiert hast, dass eben den Leuten nicht vergeben wird. Und ich musste auch an das Gleichnis von der Frau denken, die Ehebruch begangen hat und dann angeklagt wird und Jesus sagt...
Das ist kein Gleichnis, aber ja.
Ach ja, nee, ich vermische das hier ein bisschen. Ich meine aber das Gleichnis, was du auch erzählt hast, das war nur eine andere Stelle dazu. Ja. Aber das Gleichnis, wo dem Knecht die Schuld erlassen wurde, eine riesige Schuld, die er niemals im Leben hätte bezahlen können, im Grunde ja ein kleines Symbol für uns, weil unsere Schuld uns erlassen wurde. Und er geht dann zu seinem Nächsten und klagt ihn heftig an und will so einen, ja, im Vergleich zu seiner Schuld einen mickrigen Betrag von ihm wiederhaben. Und Jesus sagt, so wird auch mein Vater im Himmel zu euch sein. Wenn, also genau, dann wird dieser Knecht später den Folterknechten übergeben, als der, ach, ich bringe das hier komplett durcheinander.
Doch, stimmt.
Ja, aber das ist so richtig unchronologisch gerade erzählt.
Ja, ist ja egal. Ja, also, für mich war mein Kopf, und es ist immer noch so, das kann dem nicht widersprechen, weil die ganze Bibel sagt, dass Heiligung der Rechtfertigung folgt. Also, du wirst gerechtfertigt vor Gott. Das bedeutet dieses Vergeben. Deine Sünden werden dir vergeben, wenn du deine Schuld bekennst. Dann ist er treu und gerecht. Und daraus folgt dann, ja, weil ich heilig bin, sollt ihr auch heilig sein. Zumindest ist das in meinem Kopf drin. Vielleicht ist mein Gottesbild falsch. Das muss man hier dazu sagen, weil ich habe das noch nicht ganz entschlüsselt. Und für mich folgt Heiligung der Rechtfertigung. Aber an der Stelle vertauscht Jesus das einfach und das habe ich nicht gecheckt.
Ist das vielleicht nur als Ansporn gedacht, dass man so sein soll?
Ja, aber es sagt ja auch nicht Mose oder Abraham, es sagt einfach Jesus, so, weißt du? Er sagt Jesus in der Bergpredigt. Das sollte man schon ernst nehmen, so. Und das ist auch nicht Altes Testament, es ist zwar noch der alte Bund, aber es ist Jesus. Und ja, keine Ahnung, er sagt halt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben. Also da folgt die Vergebung unserer Handlung.
Ja.
Und deswegen habe ich das nicht verstanden und ich konnte auch am Ende nicht drüber predigen, weil ich habe da was drüber geschrieben, ich schick's Dieter und habe so, ey, kann man das machen? Er so, weiß ich nicht. Und ich habe da mit so vielen Menschen drüber gesprochen und mir Kommentare durchgelesen und so. Und irgendwie hat sich, irgendwie hat dieser Gedanke noch nicht so krass, es wurde sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, wie ich dachte.
Ist auch echt, also heftig herausfordernd, die Stelle. Ja, vielleicht schenkt Gott uns ja irgendwann Weisheit und wir verstehen die Stelle.
Ihr könnt gerne auf mich zukommen und mir dazu mal, also falls ihr eine gute Erklärung dazu habt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, und mir das mal erklären, oder wenn ihr nicht in der Gemeinde seid, schreibt es auch gerne. Ich wäre sehr, wirklich sehr gespannt darauf.
Wenn du, also wir sind ja schon mitten im Thema, eigentlich wollte ich das am Anfang fragen, aber vielleicht gibt es ja Leute, die auch so gar nicht im Bilde sind, was Beten eigentlich ist. Ja. Wenn du einem Nicht-Christen oder einem Nicht-Beter erklären würdest, was Beten ist, wie würdest du das machen, und zeig vielleicht mal so ein, zwei Vorteile oder Dinge auf, die am Beten heftig sind, warum es sich lohnt zu beten.
Mhm. Ja, generell, ich rede einfach mit Gott.
Ja.
Also, ich kann das in Gedanken machen, ich kann es aber aussprechen, aber Gott sieht meine Gedanken und er hört auch meine Stimme. Das bedeutet, ich kann einfach überall, wo ich bin, einfach zu Gott reden und sprechen, und das ist Beten. Ich glaube, das Prinzip kennt man aber meistens. Beten. Was für Vorteile mir das bringt? Ja, Gott liebt mich und Gott will mich sogar erhören. Ich glaube, in Matthäus 15 steht das. Nein, oder Lukas 11 könnte es auch sein. Ich sage, es ist Lukas 11, Vers 11 bis 13, aber ich schlage hier parallel einmal nach. Da sagt Jesus, ihr Väter, die ihr nicht vollkommen seid, oder irgendwie so formuliert er das, wenn euer Kind euch um einen Fisch bittet, werdet ihr ihm ja keine Schlange geben. Und wenn es euch um Brot gibt, bittet, wird er euch keine Steine geben, glaube ich.
Ja.
Lukas 11, Vers 11 bis 13. Und dann steht da, wenn ihr nun, ihr, die Böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also Gott liebt uns, hier ist auf den Heiligen Geist bezogen, aber Gott gibt gerne auch und Gott segnet auch sehr gerne.
Mhm.
Und um den Segen können wir bitten und dann kriegen wir den auch. Das ist ein heftiger Vorteil. Und die andere Sache ist Vergebung, ewiges Leben. Also, ja, schon so ein kleiner Vorteil,
ewiges Leben. Wir sind uns so im Bild, aber ich dachte, vielleicht kann man das den Leuten erklären, die das
ist gut.
Also gar keine
Ahnung. Hast du schön erklärt.
Ist gut, danke.
Erinnerst du dich eigentlich noch so an deine Kindheitsgebete, Philipp?
Ja, okay. Ein paar auswendig gelernt waren da auf jeden Fall.
Die hast du wahrscheinlich von Herzen damals gebetet?
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist trotzdem wichtig. Vor allem Kindern sowas beizubringen, glaube ich. Ja. Weil man es auch lernen muss zu beten.
Mhm.
Und dem Gebet dann zu folgen, wie wir es beim Vater unser auch getan haben. Ne? Aber ich erinnere mich gar nicht, ich denke gerade drüber nach, aber... an eins erinnere ich mich und das war, lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, aber da muss ich gerade theologisch drüber nachdenken und ich weiß nicht, wie wertvoll das ist, ob Frömmigkeit einen in den Himmel bringt. Wobei, wenn es richtige Frömmigkeit ist schon, aber nicht die Werke, sondern aus Glauben heraus, aber ja.
Boah. Ich finde bei Kindern richtig bewundernswert, dass sie so authentisch beten. Ne? Das war ja auch ein Teil deiner Predigt. Du hast ziemlich zu Anfang gesagt, also Jesus sagt, betet nicht wie die Heuchler, die das einfach nur so an den Straßenecken und in den Synagogen machen, damit sie gehört werden. Und ich habe eine Frage an Jona und dich, also könnt ihr beide mal beantworten. Wie authentisch betet ihr eigentlich? Also weint ihr vor Gott, lacht ihr vor Gott, klagt ihr Gott an oder wie sieht das bei euch aus?
Ja, also wenn ich alleine bin, dann schon. Dann schreie ich mich bei Gott manchmal ziemlich aus. Doch, ich finde das richtig, richtig cool, dass wir das machen dürfen, dass wir in unser Kämmerlein gehen dürfen und vor Gott einfach wirklich unser komplettes Herz einfach ausschütten können.
Hm.
Und wenn man das mal getan hat, dann ist das so befreiend, egal in welcher Situation man vorher war, nach dem Gebet fühlt man sich einfach besser. Es ist richtig heftig, wenn man zu Gott kommen kann und sich vor ihm richtig ausheulen kann.
Hm.
Das ist ist richtig cool.
Ja.
Also ich mache das nicht vor anderen, nur wenn ich alleine bin.
Ja, okay. Ja, ich meine, steht ja sogar so, geh in dein Kämmerlein.
Ja, genau. Bitte,
ne?
Ja, sehr ehrlich. Also gar nicht im Sinne von, also ich bin kein Mensch, das ist tatsächlich, ich sehe das als Schwäche bei mir. Ich weine überhaupt nicht schnell und das ist schon wirklich sehr lange her, dass ich das letzte Mal richtig geheult habe. Deswegen ist das im Gebet bei mir nicht so verankert. Aber ich bete tatsächlich schon längere Zeit dafür, dass das kommt. Und ich würde gerne mehr Emotionen auch da zeigen. Aber von den Worten und von dem Sinn immer 100%, oder nicht immer 100%, aber ich gebe mir Mühe, dass das 100% sind, dass ich Gott wirklich, was ich denke, sage und was ich fühle, einfach ausspreche und abgebe. Und dann gehört das ihm und dann kann er daraus etwas machen und er soll mein Herz da an der Stelle formeln einfach. So stelle ich es mir vor.
Ja, genau, weil ich stelle mir dann immer vor, wenn ich mich jetzt quasi nicht so reinfühle und dann zu Gott kommen will oder gefühlt muss, dann stelle ich mir immer so vor, was bringt es mir, wenn ich Gott jetzt anlüge? Es bringt eigentlich gar nichts, weil er weiß ganz genau, wie ich mich fühle. Dann kann ich auch direkt ehrlich zu ihm kommen, weil dann trickse ich mich einfach gefühlt selber aus, wenn ich jetzt ihn versuche anzulügen. Macht halt keinen Sinn.
Ja, ich meine, er sieht so unser Herz, das macht ja wirklich gar keinen Sinn, den zu belügen, der uns komplett kennt. Ich fand es auch richtig nice, also wenn wir Jesus angucken, wie er betet, dann so was du vorhin zum Beispiel meintest, im Garten Gethsemane, er betet richtig ehrlich zu seinem Vater. Ne? Er sagt, ich möchte diesen Kelch eigentlich nicht trinken, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Weil ich glaube, also auf so hedonistischer Ebene war dieser Kelch einfach unfassbar. Also das können wir, glaube ich, gar nicht begreifen, was es bedeutet hat, den zu trinken.
Willst du kurz die hedonistische Ebene erklären?
Bitte.
Für Menschen. Für Menschen einfach generell.
Viele Leute im Podcast, also die es hören.
Okay, weiter im Text. In Römer 8, Vers 26
bis 27. Erklärt es wirklich nicht, aber ist okay. Nein, wir lassen das stehen, mach weiter. Römer 8, Vers 26.
Ja. Da finde ich, also ich finde diese Bibelstelle faszinierend, weil manchmal, also ich lese sie einfach vor und die ist ziemlich selbsterklärend. Ebenso aber kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selber tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also manchmal sind wir hier auf der Erde schon so richtig niedergeschlagen und eigentlich voll traurig vielleicht sogar vor Gott. Und der Heilige Geist, der im Himmel für uns einsteht, für unseren Gebeten, weil wir nicht wissen, wie es sich eigentlich richtig gebührt, vor dem Herrn der Herrscharen zu stehen und zu ihm zu beten. Und deswegen steht der Geist da und ja, bringt unser Gebet zu dem Vater und das mit unaussprechlichem Seufzen. Das finde ich, ist irgendwie voll der so liebevolle und beruhigende Gedanke.
Ja, mega. Ich glaube, da hat Marco mal eine Einleitung in der Gemeinde drüber gehalten, die richtig stark war oder Kurzpredigt, ich weiß es nicht genau. Er meinte, wenn wir das Evangelium denken, also wenn, nee, ich sag's jetzt einfach mal so, Jona, willst du uns mal das Evangelium erklären? Was ist das Evangelium? Okay. Ich statuiere ein Exempel an dir.
Okay, das Evangelium, warum sind die beiden rausgegangen?
Weil die sich besprechen müssen und sich nicht besprechen wollen, während die hier im Raum sind, weil wir hier reden gerade.
Okay, sehr gut. Also das Evangelium beinhaltet Folgendes, und zwar, wir sind durch Sünde getrennt von Gott. Also wie ausführlich soll ich das machen?
Das heißt,
okay. Wir sind getrennt von Gott durch die Sünde, weil Gott heilig ist und wir sind nicht heilig, deswegen können wir nicht in die Gegenwart von Gott treten. Und um diese Differenz auszugleichen, ist Jesus auf diese Erde gekommen, ist für uns ans Kreuz gegangen. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, dass er für uns den Tod gestorben ist, dann sind wir gerettet vor Gott und können wieder mit ihm in eine Beziehung treten. Und das ist das Evangelium.
Ja, und dann ist er noch auferstanden, ne?
Das ja, war, genau. Natürlich.
Und ja, dann dabei denken wir jetzt Evangelium, und Marco meinte, dass das Evangelium viel weiter geht. Und zwar hat Jesus nicht nur auf der Erde gelitten, sondern steht jetzt auch noch vorm Vater und steht immer noch für uns ein. Das ist nicht, ja. Irgendwo gibt es eine Bibelstelle, er hat das auch gesagt gehabt, ich erinnere mich da nicht mehr so gut daran.
Das hohe Priester.
Ja, ach jo, Hebräer, du bist ein Macher, David. Dass Jesus jetzt immer noch unser hoher Priester ist und dass er für uns einsteht. Und dass er immer noch mitleidet. Und Mitgefühl ist eine heftige Form von Mitleiden. Hm. Und Empathie fürs Leid ist krass. Und dass du wirklich Mitleid, also Mitleiden heißt ja nicht, der andere leidet und du siehst es, sondern du leidest mit. Du erlebst das Leid selber und das macht Jesus immer noch. Das heißt, das Evangelium ist noch nicht vorbei. Jesus steht da immer noch und leidet immer noch für uns. Und das, und vergibt uns immer noch alles. Und heftig. Das ist schon nice. Das ist noch nicht abgeschlossen einfach. Ja. Er zieht es einfach weiter durch.
Aber wie kann Jesus im Himmel leiden?
Ach, Jona, das ist so eine gute Frage, ey. Aber ich schlage mal die Stelle auf, wo ich denke, dass es steht. Ich glaube, in Hebräer 4 ist das. Aber im Generellen, also wenn du so siehst, dann kann ja Gott auch, also wir können ja auch Gott im Sinne enttäuschen. Ja. Aber wie kann Gott Enttäuschung im Himmel erleben? Kannst du ja auch fragen. Aber es geht ja darum, dass wir hier das Leid erleben und er leidet mit, weil er uns liebt. Du verstehst, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was
aber
du
meinst. Aber ich versuche trotzdem das noch einmal besser zu erklären. Das ist eine gute Frage.
Dankeschön.
Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden sind, lass uns du mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ciao, Thomas.
Tschüss.
Ja, also hier steht einfach nur, er hat Mitleid mit uns. Also es ist möglich. Ich kann es nicht erklären.
Ja.
War eine gute Frage, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Okay.
Ich meine, vielleicht kann man das auch voll in Verbindung bringen mit der Liebe, die Gott und Jesus also für uns haben. Ich fände es nicht kalt, so das wäre irgendwie auch so ein Gottesrecht, wenn er sagt, die Herrlichkeit ist meins und ich werde da jetzt in der Herrlichkeit leben. Aber Gott ist ja ein liebender Gott. Und er sieht seine Kinder hier auf der Erde und er sieht, dass sie leiden, dass sie zum Beispiel Versuchungen erleiden oder Verfolgung, und er hat dieses Mitgefühl mit ihnen. Ich weiß nicht, ob das so ein, ein übermannendes, also ich glaube, das ist gar kein schlechtes Gefühl, sondern das ist eine gute Eigenschaft, weißt du, dieses Mitgefühl.
Mhm.
Und in dem Sinne finde ich das gar nicht so widersprüchlich, dass unser Hohepriester so mit uns mitleidet und uns auf der Erde ansieht.
Sehr guter Punkt.
Ja.
Hast du eine Frage, Jona?
Ja, ich habe noch eine Frage an dich, Philipp. Und zwar, würdest du sagen, das hat sich so ein bisschen angehört in deiner Predigt, du sagst ja, dass Gott unser Vater ist, weil wir seine Kinder sind und Gott liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Und egal, was wir machen, Gott liebt uns. Würdest du deswegen sagen, dass die Agape-Liebe stärker ist als die Filio-Liebe?
Interessant, dass du das im Raum wirfst. Ich habe mir tatsächlich, ich habe ja mal im Espo-Camp so eine Andacht dazu gehalten, zur Agape und Filio. Und danach kam Dennis Penner auf mich zu und wir haben darüber gequatscht. Und er hat mir so einen Beitrag geschickt. Und ich habe das völlig falsch verwendet. Also die Agape-Liebe ist so, wie sie verstehen, das richtig. Das ist die göttliche Liebe, das ist die entscheidende Liebe und die ist krass. Aber den Fehler, den du jetzt gemacht hast, den habe ich ja in der Andacht auch gemacht. Und ich habe es auch hier im Podcast schon mal erzählt. Die Filio-Liebe. Und ich habe es halt erklärt als diese freundschaftliche Liebe. Und die Liebe, die Grund gibt, also ich liebe jemanden, weil er schön ist, nicht weil ich mich dafür entschieden habe. Ne?
Ja.
Also die Schönheit gibt mir Grund auch zur Liebe. Das wäre Filio, zumindest habe ich so erklärt oder erklären das viele so und wir schieben das oft einfach in so Schubladen. Aber es gibt auch Bibelverse, wo steht, und die Schriftgelehrten und Pharisäer liebten das Filio, an den Ecken laut zu predigen oder so. Und was gibt da den Grund zu dieser Filio-Liebe, muss man sich die Frage stellen.
Mhm.
Und wenn man das sieht, dann muss man schlussfolgern, dass wir das nicht zu krass gewichten dürfen, weil das wahrscheinlich einfach ein anderes Wort für Liebe im Alltag ist, wie wir auch, keine Ahnung, ganz viele verschiedene Worte dafür benutzen können.
Okay.
Wie zum Beispiel mögen oder... Boah, die deutsche Sprache, mögen, lieben, was haben wir denn noch?
Ich glaube, so umfangreich ist das kann.
Nee, aber auf jeden Fall gewichten wir auch nicht so krass zwischen, also dazwischen so.
Hm.
Und da habe ich das leider gemacht, aber das war ein bisschen falsch.
Okay.
Aber, gute Frage. Aber ja, die Agape-Liebe ist auf jeden Fall stärker als die Filio-Liebe, um das nochmal beantwortet zu haben.
Ja.
Aber ich wollte es generell noch irgendwann mal richtig stellen, das durfte ich jetzt machen.
Gerne.
Wie sieht dein Gebetsleben aus oder euer Gebetsleben aus? Habt ihr irgendwie bestimmte Abläufe, die ihr gerne befolgt? Gibt es so Besonderheiten in eurem Gebetsleben, die ihr euch mal einplant? Habt ihr einen Lieblingsort? Ja, machen wir danach. Ich glaube, zu viele Fragen, die gehen dann irgendwie unter. Also erstmal, habt ihr so einen normalen Ablauf? Gibt es irgendwie Strukturen in eurem Gebetsleben oder Besonderheiten?
Ich möchte, dass Jona zuerst
spricht. Ja, ich kann gerne anfangen. Seit neuem mache ich das, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, ein kurzes Gebet spreche, weil ich finde das irgendwie voll cool, wenn man morgens direkt mit einem Gebet in den Tag startet.
Ja.
Ich habe das bei The Chosen gesehen, dass die das auch so gemacht haben, also die Jünger von Jesu in der Serie. Ich habe mir das so ein bisschen abgeguckt. Das ist richtig cool, ich mache das leider noch nicht so lange. Und sonst bete ich immer ab und zu mal am Tag so. Leider habe ich noch nicht so einen richtigen Ablauf, den muss ich mir noch zulegen. Aber sonst bete ich eigentlich bei der stillen Zeit immer am Anfang und am Ende. Vorm Essen und vorm Schlafen gehen. Aber zum Beispiel Gebetsspaziergänge, da bin ich irgendwie noch nicht so wirklich zugekommen, weil irgendwie habe ich gedacht, ich kann auch zu Hause beten, ich muss dafür nicht so lange wandern. Ich habe das irgendwie noch nicht so ganz geschafft, einen zu machen.
Hm.
Ja, willst du noch mehr wissen?
Oh, so viel, wie du uns erzählen willst.
Was waren die anderen Fragen?
Die anderen, also die Fragen waren, ob du so einen Ablauf hast, auch während du betest. Also, ich meine, da muss man vielleicht irgendwie auch so ein bisschen differenzieren, so was wir alles unter Gebet packen, weil, also für mich gehört so zum Beispiel Worship oder so, also dass du Musik irgendwie machst für Gott oder so, das ist vielleicht nicht ein Gebet, wie wir das irgendwie so typisch aber kennen, Anbetung, wie das Vater unser, halt, genau, aber ist, genau. Ja. Und im Vater unser ist ja auch der erste Punkt eigentlich Anbetung, weil wir sagen, ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Ja.
Und das impliziert ja, dass wir den Vater und ja sogar seinen Namen als heilig ansehen. Ja. Und deswegen ist das für mich so der erste Part irgendwie mit Anbetung. Und das ganze Vater unser, das hat ja auch so verschiedene Themen, zum Beispiel ja Befreiung von Sünde, Versorgung, der einfach der Nöte, ja. ne, mit dem unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich dachte, in dem Bezug, vielleicht habt ihr da irgendwie.
Das ist ja auch ganz oft Inhalt von Worship-Songs. Das ist ja auch ganz oft Inhalt von Worship-Songs, deswegen würde ich die schon als Gebet betiteln. Also wenn man die bewusst singt.
Ja.
Was ich auch übrigens tue, seitdem ich Gitarre spiele. Das ist richtig cool, dass ich das mit Musik direkt verbinden kann. Das mache ich auch sehr oft, dass ich nach der stillen Zeit mir die Gitarre schnappe und dann eine kurze Worship-Session zu Hause mache.
Great.
Das ist richtig nice. Zu dem Ablauf vom Gebet. Ich habe es mir versucht anzugewöhnen, am Anfang richtig viel zu danken, dass ich am Anfang versuche, richtig aktiv ganz viel zu danken für das, was ich habe, für das, was mir Gott schenkt. Und nachdem ich ganz viel gedankt habe, fange ich dann mit dem Rest halt an. Ist eine Angewohnheit, die ich mir angewöhnt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig ist, aber ich mache das so.
Ich finde es auch sehr nice, dass du dir angewöhnst oder angewohnt hast, morgens zu beten, bevor man irgendwie in den Tag reinstartet, weil man sich den Tag irgendwie mit so vielen Gedanken füllen kann.
Mhm.
Ich glaube, Juri hat uns das auch mal in der Jüngerschaftsgruppe gesagt, dass es richtig gut ist, wenn man sich morgens so diese Zeit nimmt und so ein Gebet zu Gott spricht, damit man direkt anfängt, sich mit Gott zu füllen und nicht, okay, heute muss ich dies machen, das ist so meine Arbeitsliste, die ich abarbeiten muss,
ja.
sondern ja, sich bewusst diesen Raum zu nehmen und den Gott zu geben, damit er den gebrauchen kann. Und Jesus selber hat es uns auch so vorgemacht. In Markus 1, Vers 35 steht, und frühmorgens, als es noch dunkel war, stand er auf und ging hinaus und er ging an einen öden Ort und betete dort. Also das finde ich, also das lebt Jesus uns ja auch richtig vor und auch im Garten Gethsemane, dass er neben dem Dienst, der bei ihm sicherlich heftig herausfordernd war, er hat gepredigt, er hat geheilt, er hat gesegnet, die ganze Zeit auf Reisen gewesen, ohne irgendwie finanziell da groß Sponsoren zu haben, glaube ich. Lesen wir zumindest nicht so viel von. Das Leben von Jesus war, glaube ich, sehr anstrengend und irgendwie musste es im Verhältnis stehen, dass also der Dienst und das Gebet, beziehungsweise der Dienst und die Zeit mit Gott alleine, mit seinem Vater alleine, die mussten im Verhältnis stehen. Weil daraus ziehen wir auch die Kraft für den Dienst.
Ja.
Sehr guter Punkt. Also, ich soll die Frage auch noch beantworten.
Genau.
Ja. Also, ich muss sagen, dass Gebetsspaziergänge immer noch underrated sind, wie es aussieht, und immer noch unterschätzt werden.
Anscheinend schon.
Weil, wenn ich zu Hause bete, dann kriege ich das irgendwie nicht hin, eine Stunde zu sitzen und aktiv mit Gott zu reden. Aber vielleicht kriege nur ich das nicht hin, aber wenn ich gehe und rede, ist es kein Problem. Und dann kann man nochmal 2 Minuten schweigen und die Natur genießen und dann Gott für die Natur preisen und weitergehen. Und das ist sehr, sehr empfehlenswert, immer noch für alle, und das rettet mein Gebetsleben oft. Und das mache ich immer noch zu unregelmäßig, aber immer wieder mal. Aber das ist so nice und ich freue mich, ich habe jetzt so ein paar stressige Wochen gehabt und ich habe richtig Bock, wieder einfach ins Wiengebirge zu fahren und so eine Stunde mit Jesus rumzugehen.
Ja.
Weil das fehlt richtig und es fehlt wirklich an Kraft. Und das wurde zum Ende hin ein bisschen schwierig alles. Und da habe ich feste Abläufe? Eigentlich nicht. Ich glaube, seit ich mich so krass mit dem Vater unser beschäftige, nehme ich das ein bisschen manchmal. Aber muss auch nicht sein. Und dann bete ich das so mit eigenen Worten durch, dass ich mir wirklich bewusst mache, was bedeutet es, dass du unser Vater bist. Also unser Vater und so weiter, wie ich es auch gepredigt habe. Und dann spreche meine eigenen Gedanken dazu aus und bin einfach ehrlich vor Gott. Und sag, was das für mich bedeutet und so. Und dem Gebet folge ich und dann bete ich halt um Sachen, um die ich bitten will. Ich sag Danke für andere Sachen und ich preise ihn einfach. Ich glaube ziemlich, es kann sein, dass ich da unterbewusst immer Struktur reinbringe, aber ich achte jetzt nicht bewusst drauf.
Hm. Ich finde irgendwie die Gebetszeit so im geistlichen Leben richtig heftig. Also das ist, wie du es am Anfang sagtest, einfach eine Zeit, wo du zum Herrn der Herrscher angehst, der Macht hat, einfach Planeten zu erschaffen und Universen und Sterne und Menschen, Pflanzen, und du redest mit ihm und nennst ihn Papa. Der Geist in dir nennt ihn Papa oder Vater.
So heftig. Und
also das ist ein heftiges Privileg. Du darfst Themen einfach deine, ja, im Verhältnis, wenn man das so im Verhältnis sieht, lächerlichen Sorgen irgendwie ausschütten, und er nimmt dich richtig ernst. Also da habe ich so voll dieses Bild von einem Vater und seinem kleinen Kind. Und das kleine Kind, ne, das regt sich da irgendwie auf, dass beim Spielzeugauto da irgendwie der Spoiler abgefallen ist oder so. Und der Vater nimmt sich so voll die Zeit, obwohl der eigentlich ganz andere, so viel größere Gedanken hat und viel größere Anliegen. Und er nimmt sich trotzdem Zeit für seine Kinder und hört denen zu und kümmert sich um seine Kinder.
Ja.
Ich glaub, um jedes einzelne Kind.
Ja. Ich glaube, das ist Jonas Lieblingsvers, das Abervater. Der betet das gefühlt jedes Mal in der lauten Gebetszeit. Abervater. Aber ist cool. Stimmt. Wo steht das?
Römer.
Ah, guter Punkt. Gut gerettet. Die Hälfte der Bibel. So, ne?
Glaub, Römer, also nee. Römer 8 ist das.
Okay.
Vers 4.
Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Ja.
Aber gut, dann wissen wir es alle nicht.
Ja. Aber Römer 8 kann man sich ja komplett durchlesen.
Ja.
Stimmt.
Sehr empfehlenswert.
Nice. Ich finde, also wir haben ja das Gebet, das Vaterunser in der Bibel, das Jesus uns gelehrt hat. Aber wir haben eigentlich auch eine richtig große Sammlung an Gebeten, nämlich die Psalmen. Und
Die paulinischen auch, Gebete auch, die sind auch krass.
Welche?
Die paulinischen, also die von Paulus. Ah. In Epheser zum Beispiel, das ist ein krasses Gebet.
Auch das hohepriesterliche Gebet von Jesus, das sollen wir zwar nicht beten, aber ich finde es voll faszinierend, dass Jesus einfach vor 2000 Jahren auch für die Gemeinde heute, ne, für euch, gebetet hat. Das muss man sich mal durchlesen und sich vorstellen, dass er dieses Gebet auch für uns gebetet hat. Das ist richtig heftig. Mhm.
Ja.
Aber die Psalmen, ich finde, das ist auch immer so eine nice Möglichkeit, seine Gedanken und Emotionen irgendwie vor Gott auszudrücken. Und manchmal, wenn ich so einen passenden Psalm habe, dann mache ich mir auch so ein bisschen Musik im Hintergrund an und bete einfach diesen Psalm laut zu Gott. Es sind in der Regel nicht die Rachepsalmen oder so, aber da gibt es ja sehr, also manche, nein. Es gibt ja so viele heftige Psalmen, und wo David oder Asaph sich richtig Gedanken gemacht haben und Gott beschreiben, Gott verherrlichen, ihn anbeten und preisen und auch ihre Sorgen voll vor Gott ausschütten. Und ja, das finde ich richtig nice, einfach Psalmen beten.
Ja, Psalmen beten ist wirklich underrated.
Du hast mich gerade, als du das hohe priesterliche Gebet angesprochen hast, an eine Sache erinnert, und ich google das gerade parallel, aber bei der Salbung von König Charles III., und das war sehr interessant, wurde ein Vers zur Salbung benutzt, ein biblischer Vers. Und Mann, ey, ich finde das hier auf Google gerade nicht. Ich suche es raus und ich schreibe es euch in die Spotify-Beschreibung, damit ihr das habt, weil dann könnt ihr es jetzt auch jetzt nachgucken und wir reden hier so lost darum.
Das war aber nicht der Vers mit dir wird die Weisheit aussterben.
Nein. es wird nämlich eine Salbung im Alten Testament benutzt, und das war für die Leviten. Oder für Aaron, die erste Salbung, ich bin mir nicht sicher, aber ich schreibe es euch in die Beschreibung. Und da steht explizit, wir dürfen diese Salbung nicht an Menschen benutzen. Und damit wurde er einfach zum König gesalbt.
Wow.
Das war schon krass. Aua.
Es gab aber auch, da gibt es ja so einige Verse, auch bestimmte Räucherwerke, die so nicht für einfach den Alltag gebraucht werden durften und für den Haushalt, sondern wirklich speziell nur für das Allerheiligste gedacht waren. Mhm. Ne? Und die durfte man nicht nachmachen.
Ja, gibt es bestimmt irgendwelche verrückten Menschen, die das nachgemacht haben. Muss man schon dumm für sein, sag ich ehrlich.
Ich meine, was erwartet man dann? Was passiert? Ja. Wollen wir nicht drüber nachdenken?
Nee.
Über was wollen wir denn sonst nachdenken, Jungs?
Wir wollen nachdenken. Darüber, dass ich ein heftiges... Ah, Jonah,
nee, mach doch.
Ja, Philipp, ich habe so ein richtiges Problem, ne? Diabetes. Ja, das auch. Haben wir auch schon für gebetet. Wenn er will, dann nimmt er es mir. Aber ich habe ein anderes Problem. Und zwar lese ich die Bibel als guter Christ. Ne? Und ich lese zum ersten Mal Johannes 14, die Verse 13 bis 14. Weißt du, was da steht?
Der Weinstock?
Fast. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich
tun. Oh, Junge.
Damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.
Also soll ich das jetzt erklären, oder was?
Ja, ich habe letztens so für Reichtum gebetet. Und dann? Für ein neues Auto. Und ich habe kein Reichtum.
Ja, hast du am Ende dann im Namen Jesu Amen gesagt? Weil sonst kriegst du es ja nicht. Spaß, Leute, Spaß.
Okay, Philipp, willst du uns diese Verse mal erklären? Wie verstehst du
willst
die?
Du sie nochmal vorlesen?
Ich glaub, kann ich gerne machen. Ja. Kann ich gerne machen. Wirklich. Also ich meine, vielleicht muss ich mich auch einfach gedulden und morgen ist es soweit. Ne? Ach so, an die Zuhörer, ich habe nicht wirklich um Reichtum gebetet. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also Jesus sagt das. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.
Ja, die Stelle mit, damit der Vater verherrlicht wird, ist sehr, sehr wichtig bei all dem. Und das auch in seinem Namen zu bitten. Wenn wir das vergleichen mit, wenn wir schon beim König waren gerade, in so einem Mittelalter gab es ja oft so einen Boten. Bote heißt übrigens Apostel, kleiner Side-Fact. Dann gab es so einen Boten, der vom König ausgesandt wurde zu einem anderen König und der musste ihm was berichten oder so, ne? Oder musste verschiedene Nachrichten überbringen. Und wenn der dann hingeht und sagt, im Namen von meinem König möchte ich dir das und das und das sagen, dann heißt das, dass du im Namen des Königs sprichst und du sprichst, was der König möchte. Du sagst nicht deine eigenen Anliegen und dann sagst du im Namen des Königs, sondern du sagst die Anliegen des Königs und sagst im Namen des Königs. Ne? Das bedeutet, wir beten den Willen des Vaters, den wir in der Bibel offenbart haben, den bitten wir und dann hängen wir da auch immer wieder mal so im Namen Jesu dran. Das macht das nicht heilig oder so, das sind einfach Worte. Aber es macht einem bewusst, dass man das jetzt für Jesus, von Jesus gesprochen hat. Und dann sagt er, dann werde ich es ja hören. Zum Beispiel, also, und da gibt es auch Garantien für, zum Beispiel gibt es eine Garantie für Weisheit, wenn wir darum bitten. Dass wir um Weisheit bitten können und wir bekommen sie auch. Wem es an Weisheit mangelt, der bitte um sie wird ihm gegeben. In Jakobus.
Ja, ich weiß den Vers. Jakobus
ich glaube eins,
auch im Kopf, aber...
Eins, aber ich weiß es auch nicht genau. Aber es ist Jakobus. Ja. Und es gibt auch andere solche Sachen mit Gebetserhörung. Ich kann sie für euch mal parallel raussuchen. Das ist sehr interessant. Und das, also was ich sagen will, du bittest es in seinem Namen und zu seiner Verherrlichung. Und nicht in deinem Namen zu deinem Reichtum oder zu deiner Verherrlichung.
Ja.
Darum geht es bei dem ganzen Aal. Und du siehst so aus, als du was sagen willst, Jona.
Ja, du hast gesagt, Bote heißt Apostel. Sind Engel dann auch Apostel?
Hm. Ja, es ist halt die Wortbedeutung Apostel. Also ja, im Prinzip schon. Würde ich sagen. Also sie überbringen eine Nachricht, genau wie die Apostel. Gnade ist auch ein Gebet mit Erhörungsgarantie, falls ihr den Vers dazu haben wollt, 2. Korinther 12, Vers 8 und folgende. Kraft ist auch ein Gebet mit Erhörungsgarantie, auch 2. Korinther 12, Vers 8. Ey, den Vers will ich mir jetzt anschauen. Ja, Glauben ist ein Gebet mit Erhörungsgarantie, Galater 5, Vers 22. Und Weisheit, wie wir es gerade schon gesagt haben, ist auch ein Gebet mit Erhörungsgarantie, Jakobus 1.
Vers 5. Barmherzigkeit auch ein Römer, oder?
Weiß ich nicht genau. Ich glaube, das fällt hier wahrscheinlich unter Gnade oder so.
Ja, kann sein.
Aber ja, kann gut sein. Es gibt aber Gebete ohne Erhörungsgarantie und das ist wichtig. Zum Beispiel finden wir nirgendwo, dass ein Gebet für Arbeit erhört werden soll. Man könnte das Argument bringen, hey Gott, es ist doch dein Wille, dass ich arbeite. Ja, aber es ist keine Garantie. Es kann auch der Wille sein, dass du gerade arbeitslos bist, damit du irgendwas... weil du irgendwas irgendwo zu tun hast und einem Menschen begegnen sollst oder sowas. Das kann gut sein. Partnerschaft ist auch kein Gebet mit Erhörungsgarantie. Auch wichtig. Also ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Bedeutet nicht, dass jeder Mensch eine Beziehung haben soll. Paulus spricht sehr viel darüber, dass es auch gut ist, dass wir alleine sind. War es 1. Korinther oder 2. Korinther 12, Vers 8? 2. Korinther 12, Vers 8. Ich lese den Vers einmal vor. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu, mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft in Schwachheit kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, Verfolgungen, Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also da geht es um Gnade und Kraft. Mhm. Ja, und ich war bei Gebeten ohne Erhöhungsgarantie. Finanzen, auch sehr interessant. In Philippa 4, Vers 12 steht,
Philippa mal vorher gelesen.
Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als Überfluss zu haben. Mhm. In jedes und in alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu haben. Also es kann sehr wohl Gottes Wille sein. Also ich muss aufpassen, was ich als Gottes Wille betitel. Mhm. Aber es ist kein Gebet mit Erhörungsgarantie, dass du Überfluss hast. Und Heilung ist auch kein Gebet mit Erhörungsgarantie. Mhm. Auch in 2. Korinther 12. Wo man sagen könnte, also eine heile Welt ist Gottes Wille und so Sachen wie Partnerschaft und Arbeit und so, das könnte man, wenn man will, Bibelversen auch belegen, aber du findest da keine Garantien zu und Gott muss es dir nicht geben.
Ich glaube echt, dass dieses in Jesu Namen beten, dass das etwas ja so sehr Besonderes ist, weil wenn wir in Jesu Namen beten und wollen, dass sein Wille passiert, das bedeutet es ja im Grunde, in Jesu Namen zu beten, in dem, der uns gesandt hat, dann will ich ja, dass sein Wille passiert. Und woher weiß ich, Mensch, der, sage ich mal, eine etwas eingeschränktere Sicht auf die gesamte Welt hat, ich sehe ja nur das, was ja um mich gerade rum irgendwie passiert. Und Gott wiederum ist derjenige, der einfach das Gesamtbild sieht. Und deswegen weiß Gott auch, was gut ist. Und deswegen kann man eben in Jesu Namen beten, aber irgendwie kommt da immer automatisch, dass dein Wille geschehe und nicht meiner rein. Ja. Weil Gott einfach das, ja, eben das große Bild sieht, er weiß, was gut ist. Und wenn wir wollen, dass Gottes Reich gebaut wird und Gottes Wille geschieht, dann können wir, glaube ich, in Jesu Namen das bitten.
Ja.
Ja.
Und dann haben wir da auch die Garantie für. Weil es macht aber auch voll Sinn, das ist gar nichts Besonderes. Gott sagt einfach so, ja, ich will das, also das ist mein Wille. Und wenn ihr das auch wollt, dann passiert mein Wille, den ich tun will. Das geht dann darf er passieren. So. Ja, das ist also, Gott hat das da ein bisschen ausgenommen. Aber ja.
Ja. Eine andere Sache. Philipp, es heißt ja Vater unser, der du bist im Himmel. Betonung liegt auf unser. Weil wir ja nicht alleine kämpfen. Mhm. Wie wichtig ist es für dich, dass wir Geschwister im Glauben haben, dass wir nicht alleine dastehen?
Ja, sehr wichtig. Ich habe da ja drüber gesprochen, als ich über den Willen gesprochen habe und dass ich meinen Willen Gottes Willen unterordnen muss. Dass einer von diesen Gedanken, die ich hatte, wenn das exakte Gegenteil von meinem Willen passiert, dann würde das bedeuten, dass ich ohne Gemeinde irgendwo bin und dass meine Gemeinde mich vergisst, weil das stelle ich mir heftig schwer vor. Und es gibt Beispiele von Missionaren, wo das passiert. Die gehen und eine Gemeinde sendet sie und nach 10 Jahren juckt es keinen mehr und keiner kennt die mehr und die wurden einfach vergessen. Und das ist heftig schwer, weil du verlierst deinen ganzen Rückhalt. Du bist eigentlich so eine Speerspitze im ganzen System als Missionar, weil du dahin gehst, wo das Evangelium noch nie war und deinen ganzen Rückhalt verlierst du einfach und du bist da einfach alleine. Das stelle ich mir krass schwer vor. Und ich merke das auch jetzt. In Vorbereitung auf die Predigt habe ich viel für mich beten lassen und es hat heftig geholfen. Als wir in Köln unterwegs waren, haben wir viel für uns beten lassen. Das hat heftig geholfen, mit den Menschen, also mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und da einfach Gottes Wort zu verkünden. Und wenn das wegfällt, ist schon krass.
Ja, voll. Ich finde das so heftig, wenn man in Gemeinden kommt, die man überhaupt nicht kennt, beziehungsweise wo man die Menschen nicht kennt. Wir sind nach Köln gekommen und da sind Leute, die haben einfach standen in der Ecke und haben zusammen gebetet. Und ich dachte so, boah, wie heftig ist das? Man kommt dahin, das sind völlig fremde Menschen und die beten genauso wie ich Jesus an. Das ist so heftig, so eine Verbundenheit zu fühlen, weil man weiß, Christus ist bei denen die Mitte und bei mir die Mitte und es ist der gleiche Jesus, wir kämpfen für dasselbe.
Das finde ich auch richtig nice und irgendwie der Gedanke, dass wenn wir nicht beten können, ich wurde mal ermutigt, dass nämlich ich in meinem Leben vielleicht an Stellen kommen werde, wo ich nicht beten kann, weil ich zu müde bin, weil ich vielleicht geistlich gerade nicht in der Verfassung bin oder weil ich in einer Vollnarkose in der OP liege. Es gibt wirklich einfach ganz, also wirklich sehr unterschiedliche Arten und Dinge, bei denen wir nicht mehr selber beten können. Und da ist es wichtig, dass wir Leute haben, die für uns beten, ne? Unsere Geschwister. Und das ist ein heftiger Segen, diese Geschwister zu haben und die Sicherheit zu haben, wenn ich irgendwie zum Beispiel vor einer OP stehe und ich gehe gleich in diese OP rein und ich werde weg sein, ich kann nicht mehr beten, dann sind da Leute, die ringen im Gebet um mich. Und das, also ich finde den Gedanken faszinierend und auch richtig liebevoll. Das ist irgendwie so, wie Gemeinde gelebt werden sollte. Und da musste ich auch, als du das gerade gesagt hast, an die Stelle aus Mose denken, wo Israel gegen Amalek kämpft. Und Mose betet für Israel und erhebt seine Hände. Und das steht in 2. Mose 17, Vers 11. Und es geschah, solange Mose seine Hände aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hände sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer, darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn. Und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Das ist heftig.
Ja,
das ist wirklich Aaron heftig. Und Hur stehen neben Mose, weil Mose einfach auch nicht mehr kann. Und sie stützten seine Hände, weil so dieser Kampf gewonnen wird, ne?
Ja.
Das ist, weiß nicht, ich stelle mir das richtig stark vor. So die Geschwister, wie die da für einen einstehen.
Mhm. Du hast mal, das hast du, oder hat Juri das uns gesagt? Auf jeden Fall habe ich es von dir. Ach, ich weiß nicht genau, was von Juri und was von dir ist, David. Meistens saßen wir da zusammen. Dass, wenn wir das Glück haben, Eltern zu haben, die gläubig sind, dann beten die höchstwahrscheinlich sehr viel für uns oder auch unsere Großeltern. Mhm. Und was, also wenn unsere Großeltern dann sterben, wer betet dann für unsere Eltern? Mhm. Und dass wir es auch als unsere Aufgabe sehen sollen, für unsere Eltern zu beten, mhm. weil oft sind es Eltern, die für einen beten und wir werden für unsere Kinder beten, aber wer betet für unsere Eltern, wenn deren Eltern weg sind? So.
Ja.
Und dass man da auch für die einsteht und dass man dafür sorgt.
Voll der interessante Gedanke.
Jo.
Ich frage mich manchmal, warum hat Gott dem Gebet so viel Kraft gegeben? Also warum,
ja,
warum können wir mit unseren Gebeten seinen Arm bewegen?
Das ist viel, das wäre auch irgendwann noch eine Frage von mir gewesen. So, wie macht Gott das?
Ja.
Also, stellt euch mal diese geistliche Dimension vor. Wir stehen in einem Kampf.
Ja.
Irgendwie so ein Schlachtfeld und der Teufel hat seine Dämonen und die kämpfen mit voller Kraft und wir stehen irgendwo auf diesem Schlachtfeld mit der Waffenrüstung. Und der Geist ist in uns und irgendwie eigentlich machen wir gar nicht so viel. Um uns ist einfach nur der Geist, der so kämpft. Und wenn wir beten, dann bewegen wir wirklich so den Arm Gottes. Wieso hat Gott uns diese Macht gegeben? Und ich glaube, wir unterschätzen das einfach heftig,
Übelst.
Was wir im Gebet eigentlich machen können.
Ja.
Beziehungsweise Gott machen kann, so wenn wir eben darum bitten.
Ja.
Ich weiß, also keine Ahnung, aber Gott liebt es irgendwie einfach, uns teilhaben zu lassen an all dem. Es gibt auch... Die Schublade wurde lange nicht mehr aufgemacht. Gefährliches Halbwissen. Ja?
Ja.
Könnt ihr da jetzt einordnen, während ich jetzt spreche.
Halbwissen.
Ganz gefährliches Halbwissen.
Auf.
Im letzten Jahr GBT, im ersten Jahr GBT, das war mein letztes. Nee. Ach, das erste Jahr GBT, das erste Schuljahr GBT, ja. Hat Willi Friesen Heilsgeschichte, Altes Testament unterrichtet.
Mhm.
Und ganz am Anfang hat er darüber gesprochen, bei dem, dass... Also mehrere Personen, die Schöpfung gemacht haben, dann gehen wir ja immer direkt davon aus, dass das Vater, Sohn, Heiliger Geist sind. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht so ist. Ganz gefährlich.
Ja.
Aber er hat eine interessante Theorie in den Raum geworfen. Es wäre, ey, ich sag, es ist mehr als nur Halbwissen, es ist ein Viertelwissen.
Schublade.
Ja. Dass es eine Stelle gibt, ach, sogar die habe ich auch vergessen. Aber wo steht
das? Das entwickelt sich gerade zu Abfällwissen, ne?
Das entwickelt sich zu Irrlehre. wo man draus ziehen konnte, ach Junge, ich... Auf jeden Fall, der Gedanke war, ohne das jetzt irgendwie biblisch belegen zu können, dass Gott mit so einem Stab, mit so einem Hofstab an so einem riesen Tisch saß, mit so ganz vielen Engeln, und die einfach so darüber nachgedacht haben, wie die Schöpfung machen. Und das ist schon mega interessant, aber das ist natürlich gar nicht so abwegig, weil er es mit uns auch macht. Er hat auch Adam die Tiere benennen lassen.
War
und
das
so.
Die Stelle, wo er sagt, lasst uns Menschen machen?
Ja, also ja, aber da sieht man, dass das mehrere waren. Aber da könnten sie auch Vater, Sohn, Heiliger Geist sein.
Aber auch die Engel.
Ja,
ja.
Aber dafür gibt es auch irgendeine andere Stelle, die ich einfach vergessen habe, okay. Weil es 2 Jahre her ist. Aber ich finde es interessant, dass Gott an so Wesen einfach, die er gemacht hat, Und er weiß auch, wie die denken und was die denken und so. Und er hat auch das Denken erschaffen, dass die einfach mitdenken und so. Ideen in den Raum werfen ist auch so dumm. Ja. Weil was willst du dem Mann, was willst du Gott für eine Idee geben, so, die er noch nicht hatte?
Weißt Übrigens, du? Können wir den nicht Löwe nennen?
Ja. So, Gott, oh, guter Call.
So, bin ich gar nicht drauf gekommen. Aber, also, manchmal denke ich mir, wenn wir irgendwie im geistlichen Kampf stehen, dann sind wir wirklich genau so, ne? Voll oft denken wir, boah, heftig, da und da habe ich dies und jenes gemacht, ne, obwohl eigentlich, also so, weißt du, gute Dinge in einem Dienst zum Beispiel, und eigentlich haben wir so gar nichts dafür gemacht, sondern Gott hat das gemacht, und es ist irgendwie, ich glaube, jemand hat mal so das Bild gebracht, so ein Vater und sein Sohn, so die basteln zusammen, ne, und der Junge, der will so was ausschneiden, und dann nimmt der Vater so die Hand und führt so die Schere und macht die Bewegung der Schere auf und zu, ne, und eigentlich schneidet der Vater das Ding komplett alleine. Nur die Hand des Sohnes liegt so in der Hand des Vaters. Mhm. Und am Ende ist es dann so, als würden wir manchmal sagen, ich alleine habe das Ding ausgeschnitten. Und man sich so denkt, boah, du hast echt nichts verstanden eigentlich. Ich, so, dein Vater hat so alles gemacht, aber du denkst so, ich.
Ey, das ist voll das gute Bild, David.
Ja, danke, hat irgendwer anders, glaube ich, mal gebracht. Ich habe da höchstens dieses mit dem ich alleine mir hinzugedacht. Nice.
Hast du noch einen Punkt, David?
Jo.
Dann hau raus.
Was war eine richtig nice Gebetserhörung in eurem Leben oder vielleicht auch einfach aus der letzten Zeit, so wo ihr gebetet habt und
haben wir da letztens drüber geredet?
Wann? 4:2 nur?
Nee, in irgendeiner...
Oh, wir haben im Podcast kurz gefragt, was die letzte... Okay, dann so eine
sogar
letzte...
Sogar im Podcast.
Die, ja, stimmt. Oh, naja.
Ja, wir haben mal Anton drüber gesprochen. Joel hat es uns gezeigt. Stimmt, aber die Folge ist noch nicht draußen.
Cool. Deswegen...
Ja, deswegen können wir es ja einfach nochmal sagen. In einem Monat werdet ihr es nochmal hören.
Ja, ich meine, hast du so dasselbe Anliegen und dieselbe Erhörung?
Oder? Ich weiß gar nicht mehr, was es war, was ich für Anton gesagt habe. Joel, weißt du es noch? Nee, Joel weiß es auch nicht mehr.
Das Alter.
Ja.
Ja, sonst irgendwie eine richtig nice Gebetserhörung aus deinem Leben, das könnte ja auch
für das Zeugnis sein. Ja, also die Predigt gestern ist voll die Gebetserhörung für mich, dass ich die so halten konnte, weil... Ich glaube, ich habe mich noch nie, also bisher war das immer, bevor ich gepredigt habe, dann ist auch immer so eine gewisse Aufregung da und die ist auch gut, aber wenn ich dann nach vorne gehe, dann bin ich mir eigentlich ziemlich selbstsicher in dem, was ich da tue, oder Gott gibt mir die Sicherheit, wie auch immer, aber auch vorher schon, sobald ich die Predigt abgeschlossen habe im Schreibprozess, dann weiß ich, okay Philipp, das ist gut. Was du hier gemacht hast, das ist gut und das, also nicht nur im Sinne von, dass ich mir selbst die Ehre dafür gebe, sondern es kann ja, also es kann auch von Gott gut sein, so, ne? Also es ist einfach eine gute Predigt an sich. Mhm. Und es war dann, ich möchte jetzt nicht richtig arrogant klingen, aber das waren auch gute Predigten, das habe ich auch so empfunden. Aber dieses Mal hatte ich 0,0 Selbstbewusstsein. Ich habe den Schreibprozess, ich habe mich da so durchgequält, ich dachte so, Alter, was mache ich hier? Und ich habe Seiten gelöscht und ich habe da, wie gesagt, mit Dieter geschrieben und meinte so, oh nee, geht nicht. Ich habe mit so vielen Leuten über Sachen geredet, wo ich das nicht verstanden habe und ich dachte so, Alter, ich habe nichts davon gecheckt irgendwie und die ganze Tiefe nicht irgendwie rausholen können und eine miese Unsicherheit gehabt und ich weiß nicht, ob das das erste Mal einfach wirklich richtige Demut war oder ob das einfach daran lag, dass ich, weiß ich nicht, dass ich den Text nicht verstanden habe oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt, okay, deine Kraft wird in der Schwachheit mächtig und wenn die Predigt zu irgendwas gut ist, dann kann das nicht wegen mir sein, weil wirklich, was ich da fabriziert habe, also ich saß da, ich dachte so, ey, das kann man eigentlich nicht bringen, ich habe am Tag vorher überlegt, einfach ein anderes Thema zu halten, weil ich dachte, Junge, das ist schlecht so. Und wenn das zu irgendwas gut geworden ist, dann wirklich Gott die Ehre.
Preis den
Herrn. Aber dieses Mal war da kein Bewusstsein dafür, dass es gut ist, was ich gemacht habe. Das soll auch keine falsche Demut sein oder so, die habe ich sonst nämlich nicht, keine Sorge. Das ist nicht mein Problem. Ich falle meistens auf der anderen Seite vom Pferd runter, aber diesmal war irgendwie ganz komisch, ganz anders.
Nice.
Keine Ahnung.
Aber ich glaube, so das Thema heftig wichtig. Und also das Vaterunser ist ja eins von so einigen Gebeten, wie wir vorhin festgestellt haben. Und das Gebet allgemein, so ein heftig wichtiges Thema. Richtig unterschätzt eigentlich. Also auch die Zeit, die man irgendwie im Gebet verbringt. Ja. Hast du eine Gebetserhörung, die du mit uns teilen möchtest, Jonas?
Ja, kann ich gern machen. Ich habe das beim Gemeindetag schon so ein bisschen anklingen lassen. Das ist keine Gebetserhörung von wegen, gib mir die Sache und zack, genau.
David, ich war da beide nicht da, das heißt, ja, okay. Du kannst dir das aber gerne erzählen.
So eine kleine Erfahrung vom Köln-Einsatz. Vor dem Köln-Einsatz, beziehungsweise bevor wir auf die Straße gegangen sind, ich war mir relativ unsicher. Also es ging, eigentlich habe ich ein ziemliches Selbstbewusstsein, was fremde Menschen anquatschen, also was das betrifft. Aber irgendwie wusste ich nicht so ganz, wer bin ich, dass ich den Leuten auf der Straße sagen kann, oder dass ich mit denen überhaupt sprechen kann von wegen, yo, ihr bekommt Errettung. Mhm. So, ich habe gar kein richtiges Leid in dem Sinne erfahren, so wie die es erfahren haben. Und wer bin ich, dass ich zu denen gehen kann und sagen kann, yo, du kannst Errettung erfahren von dem Leid, was du hast. Also auch also von dem geistlichen Leid. Und als ich dann die Gespräche haben durfte, ich habe mich richtig geleistet gefühlt, weil ich ganz genau wusste, das, was ich hier sage, das ist nicht von mir. Das ist das, was der Heilige Geist gerade in meinen Mund legt. Ja. Und während den Gesprächen ist mir das richtig oft bewusst geworden, dass das, was ich gesagt habe, das kommt nicht von mir, das kommt von oben. Und da habe ich in diesen Momenten immer wieder gecheckt, Alter, das ist gerade voll die Gebetserhörung. Weil ich habe die Leute hinten am Bollerwagen gesehen, die für uns gebetet haben. Ich war so, Gott, danke, dass die da sind. Danke, dass die für mich gerade beten können. Ja. Und danke, dass du mir diese Worte gerade in den Mund legst. Und ich durfte zwei richtig heftige Gespräche führen. Das war richtig cool.
Nice.
Ja, ich glaube, das war meine Gebetserhörung jetzt aus der letzten Zeit.
Ja, heftig. Ja. Doch, Gott arbeitet, wenn wir uns so gebrauchen lassen, ne? Mhm. Dann kann er uns gebrauchen, um anderen Leuten zu helfen, um ja, Licht zu sein. Das ist ja auch ein Thema bei uns in der Jugend zurzeit. Nice, freut mich voll.
Ja. Alter, es ist so heiß in diesem Raum. Ne?
Sehr warm. Ey, wir sitzen hier im Dachboden des Dachbodens in der Gemeinde, Alter.
Oh, aber ich sehe gerade, da oben ist einfach
ja, noch ein Dachboden. Ja, da geht's noch höher, aber da, die lagern da irgendwelche Sachen von dem Bau der Gemeinde noch oder so.
Alter, ich war da noch nie oben.
Ja, da ist auch nichts. Ich glaube, wenn du es aufmachst, fallen so 5 Meter Staub auf dich.
Wollen wir?
Nee.
Okay.
Schade.
Ja, wir machen es wieder da.
Philipp, hast du noch irgendwelche Fragen?
Ich habe ein Zitat der Woche für euch.
Okay. Oh.
Ja.
Schieß los.
Da bin ich selber drauf gekommen, zur Hälfte. Die erste Hälfte ist von Christian Pferderer. Die zweite Hälfte habe ich hinzugefügt. Output braucht Input.
Das kommt von Christian Pferderer.
Und Input braucht Output.
Das hast du hinzugefügt?
Ja, denk ehrlich drüber nach, ja, weil, was Christian Pferderer auch sagen wollte, CF, dass wenn du Output geben willst, wenn du so predigst oder Anbetungsteile machst oder Podcast machst oder so, dann brauchst du auch Input von Gott unbedingt. Das ist wichtig, weil du hast nichts zu sagen, wenn Gott es dir nicht sagt. Aber wenn Gott dir was sagt und dir Input gibt, dann braucht dieser Input auch Output. Weil Gott gibt die Sachen nicht nur dir, sondern Gott will, dass Gemeinde gebaut wird und dass Gemeinde erbaut wird. Und der Input braucht auch Output. Und dann ist es unsere Pflicht,
ja,
rauszugehen und das zu predigen.
Amen.
Im Grunde ist das so dieses Verhältnis, ne, ja, das irgendwie Jesus auch eingehalten hat, dass der Dienst im Verhältnis zu der Zeit
mit Gott... Oh, du hast die Brücke so gut geschlagen, David. Nice.
Vielleicht werde ich Brückenbauer.
Nach dem Maschinenbau.
Oh, ja, alles gut. Anderes Thema. Auf jeden Fall, das muss im Verhältnis stehen, ne? Die Zeit, die wir mit Gott zusammen verbringen, in Zweisamkeit und in Intimität, weil wir da aufladen und weil wir da lernen und weil wir da dieses Licht in uns quasi ja mehr aufnehmen und mehr wahrnehmen, sehen, wer wir sind. Und das wiederum ist das, was uns überhaupt befähigt, das nach außen so wiederzugeben. Mhm. Wenn wir das nicht haben, dann wird es ziemlich schwer, Dienste zu machen und ja Licht zu sein in der Welt. Deswegen müssen wir uns heftig darauf konzentrieren oder ja, in erster Linie wahrscheinlich einfach nur Gott darum bitten, dass er uns hilft, mehr diese Zeit so wahrzunehmen mit ihm in Zweisamkeit und er vor allem unser Gebetsleben zu stärken. Ich glaube wirklich, dass das eine richtig unterschätzte Sache ist. Wir haben heftige Bete an unserer Gemeinde, die wirklich, es gab Menschen, die haben für unsere Jugend gebetet und die Jugend, so die kannte wahrscheinlich nicht mal den Namen dieser Frau und ja, diese Beter, das sind in der Regel vor allem ja die lieben Menschen aus dem ganz linken Block bei uns in der Gemeinde.
Mhm. Ja.
Und wir, ja, in erster Linie sind wir euch heftig dankbar für die Gebete. Und ja, was wir brauchen in unserer Generation, sind, glaube ich, auch so heftige Beter. Deswegen lasst euch gebrauchen, nehmt euch Zeit, betet ja richtig inbrünstig, authentisch, hart auf Gott. Und ja, lasst uns versuchen, so mit Gott richtig in Kontakt zu sein und ja, ihn in unser Leben zu kommen, vor allem durch das Gebet.
Ja.
Philipp oder Jona, hast du noch was?
Nee. Ich
okay. Bin ja, Philipp, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber bei uns, bei uns im Podcast ist es so, dass man am Ende einmal so einen Vers nennen darf, der einen richtig beschäftigt hat in letzter Zeit. Und ein Lied, aber dazu gleich mehr. Erstmal so den Vers, ne?
Jo.
Hast du da was?
Ja, da haben, das habe ich, hab ich sogar vorher schon mal gelesen. Und zwar im 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Und das habe ich wirklich erlebt gestern, dass ich da dachte, das ist schwach, was ich gemacht habe, Gott, denn das ist nicht gut. Aber das, wenn das gut war, dann ist Gottes Kraft rübergekommen. Und dann will ich mich da des Christus rühmen und der Kraft des Christus in mir. Und ich durfte das richtig erleben, das war richtig schön, das zu sehen. Ja, ihr könnt einfach mal Dieter ansprechen, wie viel, wie wenig Selbstbewusstsein ich wirklich vor diesem Ding gestern hatte. Das war wirklich unfassbar. Aber ja, da habe ich gemerkt, dass Kraft in Schwachheit mächtig wird.
Ja, richtig stark. Also, ich glaube, da kommen alle irgendwie mal hin, dass sie, also wenn man im Glauben steht, dass man vor Gott zusammenbricht und ja, ihm die Sachen irgendwie alle abgibt und er irgendwie es hinbekommt, aus diesem Ding trotzdem was Gutes zu machen. Das ist irgendwie unser Gott, ne?
Ja.
Ja, Philipp. Und zu dem Song, ne? Wenn ich errate, welchen
nein,
Song...
Nein,
ich glaube, ich weiß, welchen
Song. Nein,
aus.
Nein.
Okay. Also, Philipp, welchen Song?
Ja, ich habe mich diesmal für einen sehr tiefgründigen Song entschieden.
Okay.
Nein, ich habe mich diesmal nicht dafür entschieden, weil alle sitzen nochmal hier und gehen nochmal so richtig auf die emotionale Schiene und wollen den Hörer nochmal zum Ende abholen. Das macht doch Sinn, ne? Nochmal richtig ins Thema rein. Ich will das heute nicht machen.
Okay.
Ja. Ich will euch heute einfach einen nice Banger zum Abschluss geben, damit ihr gleich mit guter Laune die Woche weiterleben könnt.
Oh, auch cool.
Und zwar Christopher Tin und der Sorvetto Gospel Chor. Die haben ein Lied. Auf welcher Sprache haben die es geschrieben, David?
Swahili.
Auf Swahili geschrieben. Yes. Und zwar Baba Yetu.
Baba Yetu. Oh.
Und Baba Yetu Baba bedeutet Yetu. Vater unser. Man glaubt es kaum. Passender als man denkt heute. Also, das ist das Vater unser auf Swahili. Mhm. Ist auch wirklich ein nicer Song und ist auch sehr lustig. Und ihr müsst euch vorstellen, wie wir als wie ganze WG dazu.
Komplett tanzen.
Ja, und komplett abgehen also, und.
Das ist ein richtig nices Lied.
Also. Ja, aus voller Kehle mitsingen. Ja,
ich freue mich sehr auf das Lied.
Sehr authentisch.
Je tu, je tu. Ja, und damit würde ich euch dann auch in die Woche entlassen, muss ich sagen.
Ja, vielen Dank dir, Philipp. Cool, dass du da warst. Danke, ich hoffe, du besuchst uns öfter mal. Und ansonsten den Podcast-Hörern eine gesegnete Woche. Ja, bleibt im Gebet und in Jesus. Das ist das Wichtigste.
Amen.
Amen.
Ciao.
Kritik, an all deine Übel ergehen nie.